Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Contracting Cast Ausgabe für das dritte Quartal 2024. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie reinhören. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Tobias Dworschak und bei mir hier im Studio unter anderem mein Kollege Dave Bellmatt.
Gerne möchte ich jetzt auch die Möglichkeit nutzen, einmal kurz einen Überblick über die Themen zu geben, die wir noch besprechen wollen. Also mit der AVB Fernwärme V starten wir gleich mit unserem Gast. Dazu sagst du, Tobias, ja gleich noch einiges und unser Gast wird sich auch vorstellen. Darüber hinaus möchten wir über den 60b und 60c des Gebäudeenergiegesetzes sprechen, die nämlich mit dem 1.10. in Kraft treten. Einen Blick auf unsere Marktzahlen wollen wir danach werfen, denn die erheben wir jedes Jahr, wie Sie wissen. Und unsere Vorstandswahlen haben dieses Jahr stattgefunden. Da sollen Sie natürlich auch auf dem Laufenden gehalten werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Darüber hinaus möchtest du, Tobias, noch einen Rückblick geben zur Contracting-Werkstatt, die du ja auch moderiert hast. Da bin ich auch gespannt, was du uns da mitgebracht hast. Und zu guter Letzt gebe ich gerne einen Ausblick, was wir im November anbieten möchten. Einen Abend der Wärmelieferung erneuerbar, fair und sicher.
Ja, das erste Thema, du hast es schon gesagt, ist die anstehende, ich mache mal ein Sternchen, gedanklich ein Sternchen da dran. Wir hatten schon vor 2 Jahren den Versuch einer Novelle der AVB Fernwärme, der, ja, weiß ich nicht, ob nichts geworden. Nach dem Narrativ ist ja der aktuelle Entwurf die Fortsetzung des damaligen Versuchs. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, Rechtsanwalt Dr. Mirko Sauer, der bei der Kanzlei Brahms, Nebel und Kollegen beschäftigt ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Sauer.
Ja. Ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Mirko Sauer. Ich bin seit einigen Jahren Rechtsanwalt, seit Anfang des Jahres auch bei Brahms, Nebel und Kollegen. Wir sind ein junges, dynamisches Team, was sich auf das Energierecht spezialisiert hat und da im Besonderen natürlich auf dem Aufbau erneuerbarer Energien und auch mit Blick auf die Wärmewende, soll ich sagen, sehr umtriebig. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ja, mein Vorredner hat es ja schon gesagt, was lange währt, wird endlich gut. Jetzt haben wir sozusagen den zweiten Anlauf einer Novellierung, einer längst überfälligen Novellierung der AVB Fernwärme V. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, wunderbar, dass das auch so kurzfristig noch geklappt hat und dass Sie heute Morgen Zeit für uns haben. Ich bin geneigt, die erste Frage zu stellen, ob Sie bereit sind zu wetten, dass die Novelle dieses Mal tatsächlich erfolgt oder ob das auf die nächste Legislaturperiode verschoben wird.
Oh, das ist schwierig mit Wetten. Okay, dann, wenn ich so direkt gefragt werde, ich denke, dass die Novelle kommen wird. Die Bundesregierung und insbesondere auch der Bundeswirtschaftsminister braucht ja was auf seiner Habenseite. Und Wärme vor allen Dingen mit Blick auf die Preisgestaltung, auch in der Fernwärmeversorgung, ist ja natürlich ein wichtiges politisches Thema. Ich denke, dass schon aus diesem Grunde tatsächlich wohl die Neigung groß sein wird, jetzt doch endlich mal in die Pötte zu kommen und etwas zu verabschieden.
Ja, Sie sprechen das schon ganz richtig an. Ich glaube, eines der nach meiner Wahrnehmung ganz wichtigen Themen in diesem Referentenentwurf ist der neue 24, der umfänglich umgestaltet wird, wenn es um die Preisanpassungsklauseln geht, auch andere Preisregelungen. Vielleicht mal von Ihrer Sicht, wie bewerten Sie die Novelle der angestrebten Inhalte für dezentrale Versorgungslösungen?
Also das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Ich dachte, Sie fragen mich jetzt sozusagen nach den Preisregelungen, kommen wir vielleicht auch noch
später. Können wir auch gerne insgesamt mit den Preisregelungen starten.
Ja, starten wir mal so mit Ihrer Frage. Frage dezentrale Versorgungslösungen, passt das überhaupt zur AVB Fernwärme V, ist ja eigentlich, wenn man in den Entwurf, in den Referentenentwurf schaut, nicht wirklich befriedigend gelöst, sondern sozusagen mit einer Formulierung, die mich persönlich immer zum Nachdenken bringt, wenn man sagt, wie es hier in dem neuen Paragraphen 1 ja heißen soll, dass sozusagen die AVB Fernwärme V auch entsprechende Anwendung findet, eben auf solche dezentralen Versorgungslösungen. Dann im Wortlaut nach steht ja ausdrücklich drin, sozusagen die Verordnung ist entsprechend für die gewerbliche Lieferung von Wärme aus einem Gebäudenetz oder einer Wärmeerzeugungsanlage anzuwenden. Das ist natürlich jetzt keine umfassende Ausnahme für dezentrale Versorgungslösungen. Ich hätte mir an der Stelle vielleicht doch ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. Man fragt sich ja dann an verschiedenen Stellen, ja, was ist denn jetzt mit entsprechender Anwendung im Konkreten gemeint? Ich weiß, dass an anderen Stellen des Verordnungsentwurfs ja nochmal ausdrückliche Ausnahmen gemacht werden. Ich hätte mir aber sozusagen diese dogmatische Grundfrage doch etwas deutlicher vielleicht gewünscht. Aber das mag vielleicht auch Geschmacksfrage sein. Was man sonst ja beobachten kann, ist, dass gerade kleinere Wärmeversorgungslösungen, der Gesetzgeber spricht hier von Gebäudenetzen oder Kleinstnetzen, von verschiedenen Aufwänden, vor allem im Hinblick auf die Transparenzerfordernisse vermeintlich ausgenommen werden, dann aber wieder in anderen Sätzen sozusagen ja zum Vorschein kommt, dass man dann doch, wenn man so will, jetzt keine große Internettransparenz herzustellen hat, dann aber doch quasi auf die Kunden individuell zuzugehen hat. Das ist etwas, das mag dezentrale Versorger, Kleinversorger, soll ich sagen, natürlich von einem gewissen Aufwand von allgemeingültigen Bekanntmachungen befreien. Allerdings ist damit quasi ja die Kuh, würde ich sagen, vollständig nicht vom Eis. Das, was mich persönlich am meisten in dem Verordnungsentwurf umtreibt, ist eigentlich die Frage, wie gehen wir mit den neuen Laufzeitbegrenzungen um? Das scheint mir auf dezentrale Versorgungskonzepte noch nicht ganz stimmig zu sein. Vielleicht können wir uns darüber noch etwas intensiver austauschen.
Ja, wir können da direkt drauf einsteigen. Sie haben ganz viel gesagt zu Ausnahmelösungen für dezentrale Versorgungen. Wir haben ja jetzt erstmalig, also es folgt ja einer gewissen Systematik im Wärmerecht mit dem Gebäudenetz, das jetzt auch in der AVB Fernwärme stattfinden wird. Und bisher kannte die AVB Fernwärme ja keine Unterscheidung zwischen nah oder fern. Der BGH hatte schon sehr früh festgestellt, dass es ihm im Wesentlichen egal ist, ob das große Fernwärme oder die Objektversorgung für die Anwendbarkeit der AVB Fernwärme ist. So eine differenzierte Betrachtung von unserer Seite angeraten, insbesondere dadurch ganz erhebliche strukturelle Unterschiede zwischen der Fernwärme und der objektbezogenen Versorgung bestehen. Und das manifestiert sich ja auch in der Laufzeit.
Ja, genau. Das passt nicht zusammen an verschiedenen Stellen. Hier schert man quasi über einen Kamm. Da kann ich Ihnen an der Stelle nur zustimmen. Ich will vielleicht nochmal einen Schritt nochmal zurückgehen.
Ja.
Wir haben uns natürlich in vielen Fällen noch immer die Frage gestellt, es gibt ja Versorgungslösungen, wo quasi der Wärmeversorger vielleicht sogar noch konzernverbunden ist mit dem Wärmeabnehmer, der dann die Wärme wiederum weiterverteilt oder an seinen Mieter weitergeht, wenn man es mal ganz konkret nimmt. Hier und an den Stellen ist immer wieder vorgetragen worden, ja, das fällt unter die AVB Fernwärme V. Hier und an der Stelle würde ich mir eigentlich die Frage stellen, ja, passt das überhaupt noch zu dem Konzept einer AVB Fernwärme V, die ja im Grunde ja auch nichts anderes eigentlich ist oder sein soll als eine Art konkretisierte AGB-Prüfung. Ja. Wir sind allgemeine Versorgungsbedingungen. Kann man also in solchen Fällen überhaupt noch von allgemeinen Versorgungsbedingungen sprechen, die für eine Vielzahl von Verträgen gedacht ist? Auch da, und an der Stelle hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Klarheit noch gewünscht, also auf dieser vorgelagerten Ebene sogar.
Zumal ja, ich greife das direkt auf, zumal ja eine ganz wesentliche Argumentation für die Novelle ist, dass Vorschriften des Verbraucherschutzes, die bisher nicht stattgefunden haben, Einzug in die AVB Fernwärme V finden sollen. Und ich will in gar keiner Weise den Verbraucherschutz kleinreden. Ich bin als in vielfältigen Situationen des täglichen Lebens sehr dankbar für einen starken Verbraucherinnenschutz. Auf der anderen Seite hat das die AVB Fernwärme bisher nicht so richtig interessiert, was VerbraucherInnen da tun, zumal sie ja nicht nur für Verbraucher gilt, sondern für jedwede Form von Wärmekunden und zum Beispiel bei den dezentralen Versorgungslösungen im Contracting häufig gar nicht VerbraucherInnen auf der Kundenseite stehen.
Genauso ist es, richtig. Das kann man so sagen, ja.
Dann lassen Sie uns doch noch, ich habe so Lust, über alle Regelungen im Einzelnen zu sprechen, aber die zeitliche Rahmen, den wir uns selbst gesetzt haben, will ich auch respektieren. Vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung oder eine angemessene Einschätzung zum 24 und den neuen Preisregelungen, über die wir eingangs schon sprachen. Wie beurteilen Sie das?
Ja, ich muss sagen, wenn man sich die Rechtsprechung und vor allen Dingen Rechtsprechung-Tendenz zur aktuellen Rechtslage anschaut, dann kann ich festhalten, aus meiner Sicht jedenfalls, dass der Verordnungsentwurf eigentlich gar nicht so viel Neues enthält. Das sind für mich eher Klarstellungen einer ohnehin bestehenden Rechtsprechung oder der von der Rechtsprechung herausgearbeiteten Grundsätze. Das ist natürlich eine dankenswerte Klarstellung, weil aus meiner Sicht dort wahrscheinlich auch Streitigkeiten, wenn denn diese Novelle so kommen sollte, vermutlich etwas beseitigt werden. Also es ist mehr Klarheit vorhanden. Die Aussage, und das kann ich an der Stelle erstmal sozusagen von der praktischen Anwendung her, als Anwalt denkt man ja immer darüber nach, wie kann ich eine möglichst sichere Klausel formulieren. Da hat ja quasi der Verordnungsgeber hier den Weg gewiesen, natürlich sozusagen mit Blick auf eine, ja, wenn man so will, kostenechte Preisklausel, die ja dann quasi ja auch noch per Verordnungsbeschluss, wenn man so will, als, ja, früher hatten wir gesagt, gute fachliche Praxis gilt, jedenfalls vom Verordnungsgeber ja legitimiert wurde. Ja. Wenn man diese Klauseln anwendet, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Streit und vor allen Dingen, ja, sozusagen die Angreifbarkeit der Klausel natürlich deutlich minimiert ist, vielleicht auch gar nicht mehr vorhanden ist. Das finde ich an sich aus dieser rein juristischen Perspektive eigentlich ganz sinnvoll.
Die spannende Frage, die da in dem Zusammenhang steht, wird ja auch sein, welche Wirkung hat das? Wird ja, oder die Idee ist ja, so eine Muster, so eine Musterformel mitzugeben der Verordnung als Anlage. Ja. Und wie normativ wird die wirken? Wie hart wird die Rechtsprechung sagen, alles, was davon abweicht, hat schon mal den Verdacht, keine wirksame Klausel zu sein? Und das weiß man nicht. Es ist ein Beispiel. Und die Sorge ist, dass das für viele Formeln, weil ganz viele Formeln halt nicht so aussehen, wie sie in der Anlage abgebildet sind, und es auch gute Gründe gibt, von dieser Formel abzuweichen, insbesondere in dekarbonisierten Versorgungen, wird noch eine spannende Sache, wenn das so käme.
Absolut, natürlich. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass man vielleicht jetzt nochmal, es soll heute im Kabinett beschlossen werden, oder hatten Sie gesagt?
Morgen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme am 2.10.
Ich habe die Hoffnung, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Klarstellung im Hinblick eben auf die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung kommen werden. Weil so wie wir das im Moment ja vor uns sehen, diesen Verordnungsentwurf, der ist, wenn man so will, ja auf die Ausbreitung von Wärmepumpen und die sozusagen Wärmeversorgung aus Wärmepumpen nicht ganz perfekt gedacht. Wenn wir dort hier beispielsweise, wenn man so will, auf den Wärmepreisindex als das Marktelement abstellen, dann wird man festzuhalten haben, dass das nun wirklich nicht unbedingt zu Wärmepumpen und zu einer dekarbonisierten Wärmeversorgung passt.
Das macht jedenfalls den Preisvorteil der dekarbonisierten Versorgung aus Sicht des Kunden zunichte, wenn durch steigende CO2-Preise das auf jeden Fall steigen wird. Also.
Natürlich, sagen wir mal so, wenn man sich das den Entwurf anschaut, wird man natürlich festhalten können, auch das ist wiederum, wenn man so will, ja nur ein Regelbeispiel und zwar nicht zwingend vorgeschrieben. Insofern besteht auch jetzt nach dem Stand des Verordnungsentwurfs die Möglichkeit, ja auch eine abweichende Klausel zu bauen, das heißt auch vielleicht auf den Wärmepreisindex zu verzichten oder aber, darüber ist ja dann auch nachzudenken, möglicherweise die Gewichtung etwas anders zu gestalten. Aber ja, da gebe ich Ihnen recht, es weicht von dem Vorstellungsbild, von dem vertypten Vorstellungsbild des Verordnungsgebers im gegenwärtigen Entwurfsstadium etwas ab. Und da kann natürlich dann, wenn man so will, sozusagen eine Art Erklärungsbedürfnis entstehen. Wie das dann ausgeht, ob das die Zivilgerichte dann möglicherweise beeindruckt, das kann ich im Moment nicht abschätzen. Ich kann nur eins sagen, dass wir im Moment sogar schon drüber nachdenken, bei einigen Versorgern schon jetzt umzustellen auf das, was wir im Referentenentwurf vorsehen, damit man nicht später in einigen Jahren wieder an die Preisformel ran muss, weil sich gerade ein Fenster eröffnet, wo man eben die Möglichkeit hat, neue Preisformeln zu gestalten. Also wir denken jetzt schon drüber nach.
Darf ich das so verstehen, dass Sie den Referentenentwurf insgesamt eher positiv für die Branche bewerten, oder ist das nur, ist das eine unzulässige Verkürzung?
Das ist eine, ja, also das will ich vielleicht so nicht sagen. Ich möchte aber sagen, dass mit Blick zumindest auf die Regelungen zur Gestaltung von Preisänderungsklauseln doch aus meiner Sicht die Vorteile vor allen Dingen im Hinblick auf Transparenz und Rechtssicherheit überwiegen. Insofern stehe ich dem tatsächlich positiv gegenüber.
Jetzt, ich hatte das gerade schon gesagt, ich könnte noch ewig mit Ihnen weiter darüber diskutieren. Ich würde an der Stelle mal ganz herzlich mich bedanken, weil wir nur einen kleinen Impuls geben wollten. Wir nicht wissen, was, wenn es morgen beschlossen wird, denn tatsächlich als Text beschlossen wird. Lassen Sie uns das gerne fortsetzen. Bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Sauer, für die Einsichten und die Impulse, die Sie mit uns geteilt haben.
Ganz herzlichen Dank ebenso.
Wir nehmen diesen Podcast auf am 1.10.2024 und das ist der Tag, an dem eine meiner Lieblingsverordnungen außer Kraft tritt, und zwar deshalb, weil sie einen so unaussprechlichen Namen hat: Mittelfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung oder kurz ENSIMIMAV. Die endet heute oder, glaube ich, mit Ablauf des 30.09. und wird abgelöst unter anderem durch die neuen Paragraphen 60b und c im Gebäudeenergiegesetz, die im Wesentlichen die bisherigen Regelungen überführen und ein paar kleine Änderungen mit sich bringen. Worum geht es in den beiden Paragraphen genau, Dave?
Genau, es geht erstmal grundsätzlich darum, dass jetzt nicht nur Gasanlagen von diesen Optimierungs- und Prüfpflichten betroffen sind, sondern alle Wärmeerzeugungsanlagen. Das ist, würde ich sagen, vorangestellt eine der wichtigsten Neuerungen. Im 60b geht es dann ganz konkret um die Prüfung und Optimierung von alten Heizanlagen. Gemeint sind vor allem diejenigen, die 15 Jahre alt sind oder älter sind, aber da können wir sonst auch noch mal im Detail drauf eingehen. Und im 60c geht es ganz konkret um den hydraulischen Abgleich und weitere Maßnahmen zur Heizungsoptimierung. Und diese beiden Paragraphen ergänzen den 60a, den Sie ja alle schon kennen, der sich auf die Prüfung und Optimierung von neu eingebauten und in Betrieb genommenen Wärmepumpen bezieht.
Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, denn die ENSIMIMAV, die ist ja damals verabschiedet worden unter dem Eindruck des Angriffskriegs auf die Ukraine zusammen mit der Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, die wesentlich kürzer, deshalb Kurzfrist, dazu beitragen sollte, Energie, insbesondere Erdgas, einzusparen, um 2022 die Gasvorräte für den Winter stabil halten zu können. Und unabhängig von dieser konkreten Situation ist, glaube ich, die Überlegung, Energieeffizienz auch gesetzlich festzuschreiben, und genau das tun ja 60b und 60c durch Optimierungsmaßnahmen an der Heizungsanlage, auch über Erdgas hinaus eine ganz sinnvolle gesetzliche Regelung, die jetzt im Gebäudeenergiegesetz fortlebt. Aus Sicht des Gebäudeeigentümers ist es ganz gut, wenn er einen Contracting-Vertrag hat, weil dann das Contracting-Unternehmen mit den Betreiberpflichten befasst ist, neben dem Gebäudeeigentümer. Und die allermeisten Regelungen, die wir im 60b finden, heute sowieso schon zum Leistungsumfang von Contracting-Unternehmen gehört. Vielleicht, wenn Sie da noch im Detail Fragen zu haben oder unsicher sind über die konkreten Betreiberpflichten, wir werden am 11. Oktober ein Seminar mit unserem Justiziarrechtsanwalt Martin Hack dazu durchführen, flankiert von einem Heizungscheck-Praxisteil mit Professor Dr. Ruhl, der die praktische Umsetzung der Regelungen erläutern wird.
Ja, Tobias, weil wir jetzt ja gerade schon über die Praxis gesprochen haben und die Umsetzung der Vorgaben an neue Heizungsanlagen, magst du vielleicht mal einen Blick auf den Markt werfen und was zu den Marktzahlen aus dem letzten Jahr sagen?
Tatsächlich beobachten wir in den Marktzahlen ein weiter abnehmendes Wachstum. Man kann das immer so ein bisschen fraglich, wie man das am Ende bewerten will. Also die Contracting-Branche wächst trotz widriger Rahmenbedingungen und allem, was im Wärmemarkt so los ist, weiter. Die Wachstumszahlen die prozentualen Wachstumszahlen, Vertragszuwächsen gegenüber dem Vorjahr sind wieder gesunken. Also ist der Zuwachs nicht mehr so stark wie im letzten Jahr. Was mir wichtig erscheint, nochmal zu vergegenwärtigen: wir reden über das abgelaufene Jahr 23, das insgesamt geprägt war durch die Diskussion zum Gebäudeenergiegesetz, eine große Verunsicherung und den Wunsch, noch das ein oder andere Projekt vor dem 01.01.24 umzusetzen. Ich bin sehr neugierig darauf, wie das sich dann auf die Contracting-Marktzahlen 24 auswirken wird. Wir haben aber gleichwohl beobachtet, dass der Anteil erneuerbarer Energieträger insgesamt gestiegen ist. Natürlich ist es nach wie vor so, dass wie auch am übrigen Wärmemarkt knapp 3/4 der Energieversorgungen mit Erdgas erfolgt. Aber der wachsende Anteil erneuerbarer Energien, der stimmt doch optimistisch, was das betrifft. Wir haben nach wie vor die Schwierigkeiten, was die Kostenneutralität betrifft. Wir haben die Wärmelieferverordnung, die Umstellung auf Wärmelieferung im Gebäudebestand massiv hemmt. Das wird sich wahrscheinlich auch so ohne weiteres nicht ändern. Das ist auch das, was unsere Mitglieder als wesentliche Hemmnisse aufgeführt haben. Das ist quasi auch keine große Überraschung, genauso wenig, wobei es eine sehr deutliche Zahl ist, die wesentlichen Hemmnisse, die unsicheren Rahmenbedingungen und die großen Preisschwankungen bei der Beschaffung der Energieträger liegt. Das quasi jedes befragte Unternehmen genannt hat. Und weil das sieht in den Grafiken nach einem ganz großen Anteil aus, ist aber, wenn du fragst, überraschend, ist es nun jetzt tatsächlich nicht. Das wäre vielleicht so ein ganz grober Überblick über die Marktzahlen. Die können Sie sich auf unserer Internetseite, den Link packen wir gerne in die Shownotes, nochmal im Detail angucken. Was ich ganz schön fand, wir haben die präsentiert Anfang September und zwei Mitgliedsunternehmen dabei gehabt. Wir haben das online gemacht, die die Zahlen mit ihrer persönlichen Einschätzung gespiegelt haben und dann auch schon so einen leichteren Ausblick auf 24 gegeben haben.
Im September wurden nicht nur die Marktzahlen präsentiert, wie du weißt, Tobias, sondern auch die Vorstandswahlen haben stattgefunden. Am 24. September wurdest du erneut einstimmig in dein Amt als Vorsitzender des Vorstandes gewählt. Also auch von meiner Seite nochmal hier auf großer Bühne. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Mich freut es natürlich sehr, dass du weiterhin bei uns bleibst und dieses Amt ausführst. Deine Vorstandskolleginnen wurden auch wieder in ihrem Amt bestätigt. Frau Professor Dr. Silvia Schädlich feiert ihr 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr als Vorständin. Und Frau Dr. Sarah Debor und Herr Gerrit Müller-Rüster finden sich ebenfalls in ihrem Amt wieder bestätigt. Auch an die drei Kolleginnen und Kollegen deinerseits von mir alles Gute.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja jedes Jahr eine Mitgliederversammlung der ordentlichen Mitglieder, die alle 3 Jahre den Vorstand wählen. Das ist die reguläre Amtszeit und ich bin überrascht, wie schnell diese 3 Jahre vergangen sind, tatsächlich. 3 sehr abwechslungsreiche Jahre, wenn ich das noch sagen darf, will jetzt hier keine große Lebensbilanz ziehen, sondern einfach nur sagen, dass es auch 3 sehr erfüllende Jahre voller Höhen und Tiefen waren. 3 Jahre mit einer ganz hohen Dynamik, was die Dekarbonisierung des Wärmemarktes betrifft. Wir haben das insbesondere in 23, aber auch schon 22 erlebt, dass die lange verschlafene Wärmewende eine neu an Fahrt aufgenommen hat. Und das ist wirklich schön, das auch in dieser Rolle zu begleiten, mitzugestalten und auch insbesondere in unserem Mitgliedsunternehmen mitzugestalten. Und das ist was mir große Freude macht und freue mich auch, dass ich das weiter in so unterschiedlichen Rollen auch im Vorstand fortsetzen darf.
Also freue ich mich darüber, dass du in deinem Amt auch weiterhin mit dem Verband die Transformation im Blick behältst, weiter für die Wärmewende aktiv bist mit deinen Vorstandskolleginnen und wir euch dabei unterstützen dürfen. Das waren wirklich sehr dynamische letzte Jahre und wir blicken erwartungsvoll auf die neue Legislaturperiode in 2025 und schauen mal, ob wir daran anknüpfen können.
Apropos, nach der Wahl ist vor der Wahl, nach den Vorstandswahlen ist vor der Bundestagswahl. Du hast das gerade gesagt, 2025 im September. Planmäßig am 28. September 2025, neue Bundestagswahl, die wir natürlich mit unterschiedlichen Aktivitäten vorbereiten und begleiten wollen. Das ist Aufgabe eines Verbandes wie des FEDEX, genau so etwas zu tun. Und ein Baustein für unsere Aktivitäten soll eine Publikation sein, die den Arbeitstitel Contracting 2035 trägt. Eine Publikation, die darstellt, welchen Beitrag Contracting zum Gelingen der Wärmewende leisten kann, wie leistungsfähig unsere Mitglieder sind und welche tollen Projekte sie heute schon umsetzen, aber auch welche Rahmenbedingungen erforderlich wären, um eine weiterhin positive Entwicklung dieses Marktes zu ermöglichen. Das wollen wir uns nicht alleine ausdenken. Wir haben so eine grobe Skizze für diese Publikation erstellt und die dann in unseren Contracting-Werkstätten gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen verprobt und diskutiert. Wir haben 3 Online-Termine angeboten, um eine möglichst große Anzahl an Mitgliedsunternehmen zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen erreichen zu können. Wir hätten uns ehrlicherweise noch ein bisschen mehr Resonanz gewünscht bei 250 Mitgliedern. wäre es noch schöner gewesen, noch mehr Stimmen zu hören. Das soll aber auf gar keinen Fall schmälern. Das Feedback, das wir bekommen haben, die Idee dieser Publikation ist durchweg positiv aufgenommen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir auch ganz viele Impulse gesammelt haben. Wie kann denn die Wärmeversorgung 2035 mit Contracting aussehen? Welche konkreten Schritte haben wir als Branche dahin unternommen? Und jetzt gilt es, diese ganzen Ideen, die bisher nur auf virtuellen Post-its stehen, mit Leben zu füllen und die Publikation entstehen zu lassen. Daran arbeiten wir und auch mit dem festen Plan weiterhin die Mitglieder zu beteiligen. Wir werden wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November nochmal eine wie auch immer geartete Beteiligungsrunde durchführen, um da einen Blick auf den aktuellen Stand zu werfen und dann zu gucken, dass wir bis zum Jahreskongress im Juni 25 eine fertige Publikation vorliegen haben. Nicht mehr ganz so lange hin, also nicht bis zum Juni, sondern bis zum November müssen sich unsere Mitglieder nur gedulden, wenn sie zum Abend der Wärmelieferung gehen wollen, unserem parlamentarischen Abend ganz im Zeichen der Wärmelieferverordnung, Dave.
Unter dem Titel Erneuerbar, fair und sicher wollen wir insbesondere unsere Änderungsvorschläge oder unseren konkreten Änderungsvorschlag zur Novelle der Wärmelieferverordnung präsentieren, aber insbesondere auch diskutieren. Und das tun wir mit dem Bundestagsabgeordneten Bernhard Herrmann, der dort für Bündnis 90 Die Grünen sitzt. Er wird Schirmherr des Abends sein und sich später auch im Podium einfinden und zusammen mit dem im BMWK sitzenden zuständigen Referatsleiter Dr. Christa Borg sprechen, wie unser Änderungsvorschlag einzuordnen ist. Gleichzeitig, und das finde ich sehr erfreulich, wird Dr. Frank Böhme, zuständiger Referatsleiter aus dem Bundesjustizministerium, ebenso dabei sitzen, denn das Bundesjustizministerium hat die Federführung bei dem Thema Wärmelieferverordnung, da es sich um ein Mietsrechtsthema handelt, wie Sie sicherlich alle wissen und es daher total wichtig ist, die beiden Häuser, die dort maßgeblich mitberaten, auf der Bühne zu haben. Und abgerundet wird das Podium von Herrn Munder. Herr Munder ist Referent für Energie und Bauen beim VZBV und wird dann aus Perspektive des Verbraucherschutzes auch nochmal einen Blick auf die Thematik und die Vorschläge unsererseits geben. Wann findet das Ganze statt? Am 13. November um 17.30 Uhr in Berlin im Basecamp in der Mittelstraße 51. Ich freue mich schon auf Sie und hoffe, Sie dort persönlich begrüßen zu dürfen.
Ich möchte bei der Gelegenheit auch den Unternehmen danken, die diesen Abend der Wärmelieferung überhaupt erst möglich machen, weil sie uns darin unterstützen. Das sind die DKB, Deutsche Kreditbank, die BEW, die BTB, ENGIE, OVE und die Südwärme. Also ganz herzlichen Dank an diese Unternehmen, die mit ihrem Beitrag uns ermöglichen, nochmal die Wärmelieferverordnung in den Mittelpunkt der Diskussion zu rücken.
Ich glaube, es ist alles gesagt, was wir sagen wollten. Es sei denn, dir fällt noch was ein, dann Feuer frei.
Tatsächlich nicht. Es fühlt sich etwas merkwürdig an, aber der vierte Quartalspodcast wird ja wahrscheinlich erst im Januar erscheinen. Ich weihigere mich trotzdem, jetzt schon frohe Weihnachten zu wünschen, Anfang Oktober. Also darf mich ganz herzlich bedanken, Dave, für die Vorbereitung des Podcasts, für das Gespräch mit dir und bei Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die Zeit, die Sie mit uns hier verbracht haben. Alles Gute und wir hören uns gerne beim Contracting Cast für das vierte Quartal 2024 wieder.
Von meiner Seite auch, das machen wir. Vielen Dank.